Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Zwischenhalt auf DRS 1. Seit ein paar Wochen gibt es im Norden von Nigeria immer wieder blutige Terroranschläge von militanten Islamisten gegen Christen. Was wie ein Religionskonflikt aussieht, ist in Wirklichkeit aber ein sozialer und politischer Konflikt, der mit religiösen Argumenten angeheizt wird. Schweizer Hilfswerk Mission 21 hat dazu Informationen aus erster Hand. Es steht im Kontakt mit seiner Partnerkirche in Nordnigeria, der sogenannten Kirche der Geschwister, das ist eine traditionelle Friedenskirche. Für das Projekt verantwortlich ist der Jochen Kirsch, der Lorenz Marti hat mit dem Gritz.
Jochen Kirsch, Sie stehen in Verbindung mit einer evangelischen Partnerkirche im Norden Nigerias. Wie ist die aktuelle Situation dieser Christen heute?
Ja, die Menschen in Nordnigeria leben derzeit in sehr großer Angst und Unsicherheit. Und sie machen sich Sorgen, ob die Gewalt noch weiter eskaliert, möglicherweise bis hin zum Bürgerkrieg.
Hinter den blutigen Anschlägen der vergangenen Tage steckt die radikal-islamische Sekte Boko Haram. Was weiß man über sie und welche Absichten verfolgen diese Leute, die ja auch die Taliban Afrikas genannt werden?
Boko Haram bedeutet in der Sprache der Hausa so viel wie westliche Erziehung ist Sünde. Das heißt, sie sehen eigentlich in der westlichen Erziehung und der Kultur das Grundübel für die grassierende Armut und die Korruption im Land. Und diese Missstände glauben sie durch die Errichtung eines islamistischen Gottesstaates und die Einführung einer strengen Form der Scharia beseitigen zu können.
Und wie groß ist diese Sekte? Wie viele Anhänger hat sie?
Es ist schwer zu sagen. Die Zahlen der Anhängerschaft im Moment sind sehr unklar. Das ist wohl auch Teil des Kalküls von Boko Haram, dass sie eben aus dem Verdeckten operieren und sich wenig klar in der Öffentlichkeit präsentieren. Und Boko Haram wäre schon längst zerschlagen, wenn es nicht mächtige Politiker im Hintergrund gäbe, die die Gruppe decken und die sie finanzieren. Der Präsident hat vergangenes Wochenende vor laufender Kamera erklärt, dass seine Regierung und auch sein Sicherheitsapparat, Polizei, Militär, ganz offensichtlich von Boko Haram durchsetzt sei, also dass da Mitglieder seiner Regierung insgeheim mit Boko Haram sympathisieren und sie decken und unterstützen. Und es geht, denke ich, hier auch weniger um religiöse Wahrheit letztlich, sondern vielmehr um die Durchsetzung von politischen Machtinteressen.
Nun richten sich die Angriffe der Sekte ja nicht nur gegen Christen, sondern auch gegen liberale Muslime, gegen kritische islamische Theologen und auch gegen unverschleierte Frauen. Manchmal schießen sie offenbar auch wild um sich herum, scheinbar ziellos. Von einer eigentlichen Christenverfolgung kann also nicht gesprochen werden.
Nein, es geht in erster Linie nicht um Christen oder um Christenverfolgung, sondern Hauptgegner ist für Boko Haram der Staat und seine Behörden, die für sie das korrupte System repräsentieren und natürlich auch die Sicherheitskräfte, die diesen Staat zu schützen versuchen. Die Bomben in Kirchen und die Schüsse auf Christen jetzt über Weihnachten und den Jahreswechsel sind natürlich furchtbar. Aber was daneben andauernd passiert und was weniger berichtet wird, sind eben diese Drive-by-Killings, bei denen Boko Haram auf Motorrädern durch die Straßen fahren und wahllos auf Besucher von Bars, von Gottesdiensten oder politischen Versammlungen schießen und eben auch Anschläge auf Schulen und Behörden.
In Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, leben ja ungefähr gleich viele Muslime wie Christen. Ist der Religionsfriede in Gefahr oder droht womöglich sogar ein Flächenbrand zwischen den Religionen?
Ich würde sagen, der Frieden ist in Gefahr. Die Berichte über den islamistischen Terror in Nordnigeria passen ja ganz gut in die Vorstellung von einem Glaubenskrieg zwischen Islam und Christentum. Bei näherer Betrachtung hält diese These aber der Realität in Nigeria nicht stand. Es geht weniger um religiöse Wahrheit als um die ganz elementare Suche der Menschen nach Lebensperspektiven für sich und für ihre Familien. Es geht um den Kampf um Arbeit, um Wasser, um fruchtbares Land. Und es geht um Gerechtigkeit, um Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung und um den Protest gegen Korruption und Vetterwirtschaft. Und den Drahtziehern der Gewalt geht es um den Erhalt und um den Ausbau ihrer politischen Macht.
Nigeria hätte ja an sich große Ölvorkommen, wäre eigentlich ein reiches Land. Und doch sind die Menschen bitterarm. Es gibt soziale, politische Spannungen, Sie haben es bereits angetönt. Liegt hier die tiefere Ursache für diesen Konflikt? Das heißt, wird die Religion instrumentalisiert, um politische und soziale Interessen durchzusetzen.
Ja, ich denke, ganz sicher kann man das über weite Strecken so sagen. Nigeria ist eigentlich kein armes Land. Der Reichtum und die Macht sind nur extrem ungerecht verteilt. Die Menschen ringen einfach um Lebensperspektiven. Und genau das wird ihnen, mal ganz einfach gesagt, von der dünnen Schicht der Machteliten verweigert.
Nun hat die Sekte Boko Haram angekündigt, dass sie die Serie blutiger Anschläge fortsetzen wird. Es ist also mit Gewalt, mit Gegengewalt auch zu rechnen. Droht dem Land jetzt ein Bürgerkrieg?
Das ist nicht auszuschließen jedenfalls. Wenn Gewalt einmal ausgebrochen ist, ist es sehr schwer, sie wieder zu stoppen. Von ganz entscheidender Bedeutung ist darum meines Erachtens die präventive Friedensarbeit, wie sie Mission 21 auch bei unserer Partnerkirche, der Kirche der Geschwister, unterstützt. In der ländlichen Entwicklung, in der Vergabe von Mikrokrediten, um Menschen Lebensperspektiven zu geben, Bildungsarbeit, im interreligiösen Dialog, aber auch in der politischen Lobbyarbeit, um die politischen Entscheidungsträger in die Verantwortung zu nehmen, um endlich die strukturellen Probleme anzugehen, die die primäre Ursache der allgemeinen Unzufriedenheit und der Ausbrüche von Gewalt sind.
Der Jochen Kirsch, Programmverantwortlicher für Nigeria beim Schweizer Hilfswerk Mission 21. Zwischenhalt auf der Reise geht es heute auf Thessaloniki, in die nordgriechische Hafenstadt. Thessaloniki ist eine alte Stadt. Sie ist 315 vor Christus gegründet worden und fast 500 Jahre lang, bis 1912, hat sie zum Osmanischen Reich gehört und ist berühmt gewesen für ihr Gemisch aus Völkern, Sprachen und Religionen. Die grösste und wichtigste Bevölkerungsgruppe sind die sogenannten Sephardim gewesen, die Juden, die 1492 vom katholischen Spanien vertrieben worden sind. Die Historikerin Rena Molcho, selber aus einer alten sephardischen Familie von Thessaloniki, ist eine der besten Kennerinnen der jüdischen Geschichte in Griechenland. Franziska Hirsbrunner hat Thessaloniki besucht und ist der fast vergessenen jüdischen Geschichte nachgegangen.
Wenn es der Rena Molcho ihren Führer aus jüdischen Thessaloniki nicht gäbe, dann würde man in der quirligen Hafenstadt kaum mehr Spur finden von der sephardischen Bevölkerung, die doch so wichtig war, dass bis zum Zweiten Weltkrieg alle in Thessaloniki ein bisschen Ladino haben können, das sogenannte Judenspanisch. Die Sephardim haben dafür gesorgt, dass es in Thessaloniki schon um 1900 die besten Schulen und die modernsten Spitäler auf dem ganzen Balkan gegeben hat. Im Hafen sind Waren für 7 Millionen Menschen im ganzen Osmanischen Reich umgeschlagen worden. Und wo die Deutschen 1941 Thessaloniki besetzt haben, sind sie so beeindruckt gewesen vom Angebot in der Geschäft, dass sie vieles haben ins Reich lassen schaffen. Aber von der jüdischen Geschichte wird in Thessaloniki heute fast niemand mehr etwas wissen. Sogar das bescheidene Denkmal für die, die in Auschwitz ermordet worden sind, fast die ganze jüdische Gemeinde, steht an einem Ort, wo man selber nicht finden würde. Und das auch erst seit 2007, eingeklemmt zwischen einem Parkplatz und der mehrspurigen Strasse am Hafen entlang. Rena Molcho wartet in der Lobby vom Luxushotel Elektra auf mich und das hat seinen Grund.
Das Elektra Hotel, ein modern First-Class Hotel in Thessaloniki, almost occupying a whole block, which used to belong to the Jewish community of Salonika, and the building of the first school of the Alliance Israelite Universelle, founded here in 1873.
Das Gelände, wo heute das Hotel Elektra steht, an bester Lage direkt am Meer, hat einer der wichtigsten Bankiers der Stadt, der internationale jüdische Hilfsorganisation Alliance Israelite Universelle, gestiftet. Und die hat dort 1873 ihre erste Schule in Thessaloniki gegründet, für 1000 Schülerinnen und Schüler. Die Schulen der Allianz waren speziell. Sie waren für Buben und Mädchen, auch für solche von anderen Religionen, und sie hatten einen ganz modernen Lehrplan nach den Ideen vom Schweizer Pädagogen Heinrich Pestalozzi, erzählt Trina Molcho. Die neuen Fächer wie Mathematik oder Geschichte oder Geographie sind auf Französisch unterrichtet worden fürs traditionelle Studium vom Talmud und der Torah und vom Ladino. Im Judenspanisch sind nur wenige Stunden reserviert gewesen. Das Judenspanisch übrigens wird heute auch an Schweizer Universitäten erforscht, in Basel zum Beispiel.
Modern education, that is very little time devoted to religion and language, which in the case of the Sephardim Jews was the Judo-Spanish, now taught in many universities in Switzerland, such as Basel.
Ganz wichtig war auch, dass die Schulen der Allianz auch Berufslehren angeboten haben, zum ersten Mal überhaupt in diesem Teil der Welt. Das hat das Leben von ganzen Haufen Menschen in Thessaloniki enorm verbessert. Und eben nicht nur das von den Juden, sondern auch das von den anderen Bevölkerungsgruppen in dieser kunterbunten Stadt, wo es bis zum Ende der osmanischen Herrschaft 1912 nie zu grösseren Konflikten gekommen ist. Thessaloniki ist unbestritten die Hauptstadt der sephardischen Juden auf der ganzen Welt gewesen, ihres Jerusalem auf dem Balkan. Trina Molcho erklärt, warum.
Thessaloniki was the metropolis of all the Jewish Sephardic communities. Because here, at least 50% of the people living in Thessaloniki were Jews.
Von den 150'000 Einwohnern, die die Stadt hatte, hat am Anfang des 20. Jahrhunderts, sind etwa 70'000 bis 75'000 jüdisch gewesen, 40'000 muslimisch und 30'000 christlich-orthodox. Unter denen hat es aber nur wenig griechische Christen gehabt. Viele sind sogenannte Walachen gewesen, romanischsprachige Christen aus dem Hinterland von Thessaloniki.
And these Orthodox were not exactly Greek, they were Valachs aspiring to Greek identity.
Und der Rest ist aus der halben Welt gekommen. Ende 19. Jahrhundert auch ein paar Protestanten aus Deutschland, die sofort eine Kegelbahn aufgetan haben. Ein Müsterli noch wegen dem Judenspanisch. Im heutigen Griechisch gibt es immer noch einen Haufen Ausdrücke, die vom Ladino übernommen worden sind. Der Name für den Schnaps Ouzo zum Beispiel.
Even today, there are many things in the Greek tongue that come from Judeo-Spanish, such as the famous Ouzo, which means raki or arak. It comes from the Spanish use, which is everyday custom. Ouzo. El uso de beber. El Raki.
Der Ouzo, erklärt Trina Molcho, ein Brand wie der Raki oder der Arak, hat seinen Namen vom spanischen Wort gewonnen. Gewonnen, Raki zu trinken. Warum also tut man sich in Thessaloniki so schwer mit der Erinnerung an die jüdische Geschichte?
I mean, the community today has 650-700 members.
Schauen Sie, sagt Trina Molcho, die jüdische Gemeinde hat heute etwa 650-700 Mitglieder. Als ich ein Kind war, sind es vielleicht noch 1'000 gewesen. Von den etwa 2'000 Menschen, die Auschwitz überlebt haben, sind nämlich viele gar nicht mehr zurückgekommen. Sie hätten es nicht vertraut. Thessaloniki war für sie wie ein einziger Friedhof gewesen. Abgesehen davon, dass es den Friedhof selber ja nicht mehr gegeben hat.
Thessaloniki war wie ein großes Cemetery für sie. Never mind the fact that the cemetery itself had been ruined.
Nach dem Fall vom Osmanischen Reich hat es in Thessaloniki einen Haufen Flüchtlinge gegeben. Verschiedene Mächte haben ums osmanische Erbe gekämpft. Und die Länder rund um Thessaloniki, so wie wir sie heute kennen, hat es damals noch nicht gegeben. Also hat man die Leute nur nach ihren Religionen unterscheiden. Und da ist es zu wüsten Streitereien und Vertreibungen gekommen. Wo dann das neu gegründete Griechenland einen Krieg gegen die Türkei angezettelt hat und dann verloren hat, haben 1923 über 1 Million Griechen aus ihrer Heimat Kleinasien müssen aufs griechische Festland und etwa 500'000 Türken vom griechischen Festland in die Türkei. Und das hat einen grossen Einfluss gehabt auf Thessaloniki. Die jüdische Bevölkerung ist jetzt plötzlich in der Minderzahl gewesen. Die christliche, davon viele Flüchtlinge aus Kleinasien, in der Mehrzahl. Die Leute haben Hunger gehabt, keine Arbeit, keine Wohnungen. Und darum haben 20 Jahre später viele den Terror der Nazis tatkräftig unterstützt. Der jüdische Friedhof zum Beispiel, ein riesiges Gelände ausserhalb der Stadtmauer, mit Gräbern, die zum Teil fast 500 Jahre alt gewesen sind. Schon lange hätte die Stadtverwaltung das Gelände gern gehabt, es war erstklassiges Bauland gewesen. Sie sind bei der deutschen Administration vorstellig geworden und innerhalb von wenigen Tagen ist der Friedhof platt gemacht worden, auch mit Hilfe der griechischen Bevölkerung. Heute steht auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof die grösste Universität von Griechenland, wo sich hartnäckig weigert, wenigstens eine kleine Gedenktafel anzubringen. Für Rena Molcho ist das wie ein zweiter Genozid. Sie sagt dem Nemozid, Auslöschung von der Erinnerung.
It was like a second, how should I say, execution of memory. What I call in Greek mnemoktonia, which is killing the memory. And whenever this happens, it's very important to discover why was it applied. Because something is being hidden and usually it's guilt.
Wenn es zu solchen Auslöschungen käme, müsste man sich fragen, was dahinter stecke. Normalerweise sei es Schuld. 1945 erzählt sie, wo in Thessaloniki nur gerade 600 überlebende Juden ihren Besitz zurückgefordert haben, haben die, die sich an diesem Besitz bereichert haben, können in der kürzester Zeit 600'000 Dollar auftreiben, um die Forderungen vor Gericht anzufechten. Wir können davon ausgehen, dass sich etwa 60'000 von den 200'000 griechischen Thessaloniker an jüdischem Besitz bereichert haben. Und sie finden, es sei eine Frage vom Gewissen, auch eine Frage der Verantwortung der nächsten Generationen gegenüber, das, was gewesen sei, im Schweigen zu entreissen. Das sage ich doch alles, wenn man auf dem Gelände von einem geschändeten jüdischen Friedhof eine Universität aufstelle und nicht einmal eine kleine Tafel anbringe. Das würde ja nichts kosten. Nicht einmal jetzt in der Krise. Es täte weh.
There is nothing in the Aristotle University today saying that this used to be a Jewish cemetery. If there was nothing on the Greek conscience, they would have put a plaque. It doesn't cost anything, even for people in crisis. So, these things hurt.
Die Historikerin Rena Molcho in einem Beitrag von Franziska Hirsbrunner. Ums jüdische Thessaloniki geht es am Morgen in der Sendung Perspektive. Am Morgen um 8:30 auf DRS 2. There's a long, hard road ahead, but a voice inside me said, you know there's something more that you need to know. It's gonna be all there's something that you need to know. It's gonna be alright. When in this life, when I can only turn my chin,
gonna be
Chalet Long Hard Road auf der Seite, 9 Minuten vor 7 Uhr, der Zwischenhalt mit der Glocke heute. Wo der deutsche Schriftsteller Pfarrer Heinrich Hans Jakob 1904 eine Schweizer Reise gemacht hat, hat er über den Flecken Flüele notiert, es wird nicht viele Hafenorte in Europa geben, die so malerisch gelegen sind. Und doch möchte ich zur Sommerszeit nicht 2 Tage hier weilen, denn es wimmelt von Kulturmenschen, welche von den Dampfschiffen ausgespielt werden. Tatsächlich ist Flüele anfangs vom 20. Jahrhundert zu einem vielbesuchten Touristenziel geworden. Es sind stattliche Hotels entstanden, am Gä hat man können flanieren und es hat sogar ein Chororchester gegeben, das mit seiner Musik für Ferienstimmung gesorgt hat. Zu den augenfälligsten Besonderheiten von Flüele gehören die beiden katholischen Kirchen. Unten in der Nähe vom Ufer steht die alte Pfarrkirche und über dem Dorf thronet weitum sichtbar und fast so trutzig wie eine Burg die jetzige Pfarrkirche Herz Jesu. In der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert ist das Gotteshaus definitiv zu klein geworden und auch der Umgebungslärm hat den Gottesdienst mehr und mehr gestört. So ist dann schließlich ein Neubau geplant worden und am 6. August 1912, also vor genau 100 Jahren, hat die feierliche Konsekration stattgefunden. Und die imposant neubarocke Anlage ist dann sogar in der Frankfurter Allgemeinen erwähnt worden. Die 5 Glocken, die wir jetzt hören, die sind 1911 bei Grassmeier zu Buchs gross geworden. Und auf der zweitkleinsten, man sagt der Engelsglocke, liest man ein Psalmwort. Lobet den Herrn, alle Engel. Lobet den Herrn, alle Engel. Da haben wir die Glocke von der Heimat, Flüele im Kanton Uri.
Thank you.
Glockengeläute von der Pfarrkirche Herz Jesu zu Flüelen im Kanton Uri, die katholische Kirche.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.